Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Seien Sie gegrüßt, liebe Hörer, an diesem historischen 16. Februar 2025. Ich sage historisch, weil ab dem nächsten Sonntag uns möglicherweise vieles anders vorkommen wird, jedenfalls in Deutschland. Dann wird man sagen, ja, damals hatten wir noch gedacht, damals hatten wir noch gehofft, damals vor der Wahl war ja noch alles offen. Und weil wir alles nicht so genau wussten und irgendwie auch Angst und Bedenken hatten, haben wir irgendwelche Splitterparteien gewählt, die überhaupt nicht ins Parlament gekommen sind. Oder wir sind gar nicht wählen gegangen. Und jetzt ist alles so schlimm wie noch nie. Das, liebe Hörer, werden dann die Historiker feststellen, wie schlimm es noch gekommen ist. Ich will Ihnen keine Angst machen, im Gegenteil. Und deswegen, weil Karneval respektive Fastnacht respektive Fasching bevorstehen, habe ich heute eine ebenso lustige wie leckere Sache mitgebracht. Sie wissen ja, dass es Mohrenköpfe nicht mehr geben darf, also jedenfalls nicht als Wort. Bei irgendwas mit Mohren kommt sofort die Sprachpolizei, Mohrenstraße, Mohrenapotheke, Sie kennen das. Und alle Produzenten sind vor dieser Sprachpolizei eingeknickt. Jetzt heißen die Mohrenköpfe Schaumküsse oder Schokoköpfe oder Eiweißgaumenschmeichler mit Kakaomasseüberzug, was auch immer. Aber in der Schweiz gibt es noch einen Produzenten, der sich dem Umbenennungswahn nicht beugt, nämlich Robert Dubler. Er stellt die leckersten Mohrenköpfe der Welt her und bei ihm steht auf jedem Mohrenkopf Mohrenkopf. Seit 8 Jahren wird er deswegen angefeindet, Großverteiler und Einzelhandelsketten haben ihn ausgelistet, weil er sich nicht auf den geforderten Namenswechsel einliest. Und ab jetzt können Sie die originalen Dubler Mohrenköpfe im Kontrafunk-Shop kaufen. Wir bieten exklusiv für Genießer in Deutschland diese unkorrekten Köstlichkeiten aus der Schweiz an. Sie bekommen sie sonst nirgendwo. 6 Stück in stabiler Kontrafunk-Kunststoffbox. Die süßeste Form des Widerstands gegen Bevormundung durch aktivistische Akademiker und machtbesoffene Medienleute. Gehen Sie auf shop.kontrafunk.radio und bestellen Sie sofort. Wir können nur liefern, solange der Vorrat reicht. Und jetzt noch einen herzlichen Gruß und Dank an den Sponsor der heutigen Sendung, Herrn Thorsten Merker in Halle. Er bekommt auch ein Sixpack Dubler Mohrenköpfe. Wir kommen zur Sonntagsrunde. Heute mit der freien Publizistin und ehemaligen Tagesschausprecherin Eva Herrmann, mit der Vorsitzenden der Desiderius Erasmus Stiftung und ehemaligen CDU-Politikerin Erika Steinbach sowie mit dem Unternehmer und ehemaligen Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei Claudio Zanetti. Herzlich willkommen. Das Bild der Woche ist für mich das Gesicht von Markus Söder am Freitag auf der sogenannten Sicherheitskonferenz in München. Er saß da unter den Zuhörern, während der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance Sätze sagte wie: Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Wählern haben, kann Amerika nichts für Sie tun. Söder setzte da ein höhnisches und verächtliches Grinsen auf, aber es wirkte irgendwie künstlich. Es sollte höhnisch aussehen, aber es war hilflos. Eine Grinsemaske über einem gewaltigen Unbehagen. Frau Steinbach, was für ein Unbehagen war das wohl?
Also dieses peinliche Grinsen von Markus Söder wirkte auf mich eigentlich wie die Mimik eines ertappten Diebes, der von der Wirklichkeit eingeholt worden ist. Denn all das, was der Vizepräsident Vance von sich gegeben hat, trifft ja auf Deutschland zu. Er hat die wunden Punkte unseres Staates mit einem Paukenschlag offengelegt. Und das waren zweierlei Dinge, die für ihn im Vordergrund standen, nämlich das Thema Meinungsfreiheit und der Umgang mit der Opposition. Beides liegt ja bei uns in Deutschland im Argen. Und die bayerische Landesregierung ist in allen Fragen immer, das kennen wir aus der Vergangenheit, wenn es gerade en vogue ist, besonders radikal in der Umsetzung. Bei dem Thema Meinungsfreiheit, die nächtlichen Hausdurchsuchungen in Bayern sind also deutlicher noch zu merken als in anderen Bundesländern. Und insofern musste Söder sich eigentlich besonders betroffen fühlen davon.
Also es war ja ein historischer Moment schon deswegen, weil man solche Reden nicht oft hört. Und die Reaktion, die war ja nicht nur bei Söder voraussehbar in gewisser Weise, aber sie war vor allem bei den Repräsentanten der deutschen Regierung. Also Scholz hat ja gesprochen am Samstag noch und geantwortet hatte schon Steinmeier dann direkt darauf. Das war ja alles ultra peinlich. Übrigens auch schon deswegen, weil die ja so gestelzt daherkamen, während der Vance ja vollkommen frei gesprochen hat. Eva Herrmann, Sie haben das ja sicher auch verfolgt. Kurz erstmal Ihr Eindruck vom Formalen, wie das abgelaufen ist.
Ja, ich habe mir das alles genau angesehen. Wir haben auch gestern dann einen Podcast zu dem Thema gemacht. Und schon im Vorfeld, als J.D. Vance mit seiner Familie in Paris gelandet war für die ersten Gespräche, da gab er ja ein völlig anderes Bild ab als andere europäische Politiker. Er hatte ein Kind auf dem Arm, seine Frau hatte ein Kind an der Hand, eine Familie war angereist, hat eben auch das repräsentiert, was in Europa ja mehr und mehr gar nicht mehr ins gesellschaftliche Bild passt. Und als er in München dann bei der Sicherheitskonferenz auf die Bühne kam, ich hatte mir vorher die Steinmeier-Rede angehört, die auf mich mehr als tatsächlich armselig wirkte, denn er hat davon gesprochen, die liberale Demokratie sei jetzt in Gefahr und wir lassen nicht zu, dass unsere Kinder, da spricht er dann plötzlich von Kindern, unsere Gesellschaft den Schaden erleiden würden und er spricht von einem starken Europa, das vonnöten wäre. Und er hat natürlich auch Elon Musk angegriffen und die freien Tech-Giganten, also von X, aber auch von TikTok, und hat eben darüber gesprochen, dass die Demokratie in Gefahr sei. Also diese ganzen alten Worthülsen, die wir seit Jahren hören. Und dann kommt J.D. Vance auf die Bühne und dieser weltmännische Auftritt, auch dieses sehr unaufgeregte und dabei messerscharf die Argumente den Anwesenden um die Ohren schlagend, hat er eben über die Meinungsfreiheit gesprochen und hat im selben Atemzug auch über die Mainstream-Medien gesprochen, ohne sie explizit zu erwähnen. Das war etwas, was mir besonders aufgefallen war. Man muss vielleicht dazu die Vorgänge in Amerika genauer im Blick halten. Und das habe ich, seit ich auf X bin. Das ist hochinteressant für mich, was dort passiert zurzeit. Das ist ja alles historisch. Und dort waren eben von Elon Musk und dieser Behörde DOGE, die Trump eingerichtet hatte, um effizienter zu werden, um Geld zu sparen. Da war unter anderem geäußert worden, dass die Nachrichtenagentur Reuters einige Millionen bekommen habe, eben von USAID, also von dieser Behörde, die eine ganze Menge Medien geschmiert hatte. Und es war auch die Rede von der Wahleinmischung in Rumänien, was übrigens Richard Grenell auch nochmal bestätigt hat. Und all das hat eben J.D. Vance sehr elegant ausgedrückt und hat dann auch gewarnt, das möchte ich vielleicht noch kurz vorlesen, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass Demokratie nur wegen ein paar hunderttausend Dollar zerstört werden könnte. Also das war ja ein ganz klarer Schlag auch gegen die Medien. Also für mich war das historisch.
Ja, also er hat gesagt, wenn Sie das glauben, dass Demokratie mit so ein paar hunderttausend gekauften Mediendollars zerstört werden könnten, dann scheint es ja nicht weit her zu sein mit der Demokratie. Ich will trotzdem noch mal kurz verweilen bei der äußeren Form dieses Auftritts. Natürlich prallen da Kulturen aufeinander und zwar diese amerikanische Lässigkeit. Sie haben es schon erwähnt, Eva Herrmann, mit dem Kind überhaupt da auf die Bühne zu gehen oder vor die Menschen zu treten. Und dann kam noch etwas hinzu, was eben auch sehr amerikanisch ist und auch sehr missverstanden werden kann in Deutschland, nämlich sein Glauben, seinen katholischen Glauben, den er so ausgestellt hat. Er hat ja in dieser Rede als Beispiel für Meinungsknebelung und so weiter, hat er ja einen Engländer angeführt, der vor so Abtreibungskliniken ja nicht mal protestiert hat, könnte man sagen, sondern gebetet hat. Und er ist dafür verknackt worden von einem englischen Gericht, weil er hat es 50 Meter vom Haus entfernt gemacht, statt 200 Meter oder so. Ist jetzt auch egal in den Details, aber er hat es auf alle Fälle sehr friedlich gemacht. Das ist etwas, kann man sagen, okay, amerikanische Frömmigkeit sieht anders aus, drückt sich anders aus, aber möglicherweise ist das ein Punkt, über den wir mal nachdenken sollten, denn er hat ja gesagt, was wollt ihr denn eigentlich verteidigen, Claudio Zanetti?
Ja, ich glaube, das ist doch ein sehr wichtiger Punkt, dass er das erwähnt hat. Und nicht zuletzt auch, weil er ja doch so frei war und offen, auch Kritik am eigenen System zu üben. Dürfen nicht vergessen, in den USA wurde die katholische Kirche vom FBI auch verfolgt, und zwar gestützt auf das Terroristengesetz. Insofern hat das gewiss Sinn gemacht. Es war Kritik an der EU, eindeutig. Und die EU ist natürlich ein stramm atheistisches Projekt, also möglichst überhaupt nichts mit Glauben oder so zum Ausdruck kommen. Es fehlen ja eben genau diese Inhalte. Deshalb war diese Frage so wichtig, wofür kämpft ihr eigentlich? Jetzt wurde bereits ein paar Mal gesagt, diese Rede sei historisch gewesen. Natürlich, wir haben alle Freude, wenn da die europäischen Granden abgewatscht werden. Aber im Grunde war es doch eigentlich völlig normal, was er gesagt hat, was unter Demokraten normal ist. Also vor 10 Jahren hätte niemand etwas bei dieser Rede gefunden. Ich habe heute auch gepostet, das könnte von Helmut Kohl, wenn der das so gesagt hätte, hätten alle gesagt, ja, das sei in Ordnung. Das Problem ist ja, dass es eben in Europa heute nicht mehr als normal angesehen wird, dass man einfach für die Freiheit einsteht. Ich meine, in der Schweiz zum Beispiel, wenn Bundesräte vereidigt werden oder auch in der Bundesverfassung, da steht dort als Staatszweck der Schutz der Rechte und Freiheiten der Schweizerinnen und Schweizer. Und für viel mehr brauche ich eigentlich den Staat gar nicht. Und wenn da plötzlich so Bürokraten kommen und sagen, was geht. Und hier hat übrigens auch J.D. Vance einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gesagt, wir sollen den Menschen Meinungsäußerungsfreiheit erlauben. Aber Moment, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt es doch, die Menschen hätten gewisse unveräußerliche Rechte. Life, Liberty, Pursuit of Happiness. Also die Menschen haben die Menschenrechte, weil sie Menschen sind. Und der Staat kann sie ihnen nur einschränken und das darf er nicht. Also eigentlich hätte Vance dort sagen müssen, wir haben kein Recht, den Menschen das Wort zu verbieten und nicht, wir sollten es ihnen erlauben. Das ist ein kleiner, aber meines Erachtens doch wichtiger Fehler, den er dort gemacht hat. Vielleicht noch etwas Technisches auch, es wurde erwähnt, der Söder. Ich fand es noch bemerkenswert, dass genau in dem Moment, als er so dumm grinste, die Kamera auf ihn schwenkte oder die Regie ihn eingeblendet hat. Also entweder wollten die zeigen, wie er da super dagegen ansteht. Wir erinnern uns da vor ein paar Jahren, als der Trump die deutsche Energiepolitik da geißelte in der UNO, ja, wie damals die deutsche Delegation dumm gegrinst hat.
Der Herr Maas und auch der Herr Heusgen, der ja jetzt wieder eine wichtige Rolle spielt.
Ganz genau. Vielleicht haben sie einen gleichen Effekt sich versprochen. Und das ging dann also tüchtig hinten raus.
Es ist der nämliche Heusgen, der damals so dumm gegrinst hat, der jetzt diese Sicherheitskonferenz veranstaltet. Wie das alles wunderbar passt. Und ich will jetzt nicht zu zynisch werden, aber wenn ich sage schon wunderbar passt, dann müssen wir kurz den Kontext dieser Sicherheitskonferenz auch noch ins Spiel bringen. Nämlich einen Tag vorher ist etwas passiert in München. Etwas, jeder weiß es jetzt, wovon wir reden werden, was in den Mainstream-Medien zunächst einmal als Vorfall bezeichnet wurde. Ja, es hat wieder einen Vorfall gegeben. Ein Auto fuhr in die Menschenmenge. Das sind ja immer die Autos, die irgendwas Schlimmes anrichten. Vielleicht gibt es dann mal ein Autoverbot. Aber es ist nicht der Ort, hier Späße damit zu treiben. Es ist halt mal wieder passiert. Immer wieder nach demselben Muster. Täter ist Asylbewerber aus Afghanistan. Er war Polizei bekannt und so weiter. Was ich erst später erfahren habe, ist, er hatte, ich weiß nicht, 10.000 oder noch mehr TikTok-Fans, hat einen eigenen Kanal gehabt, ist so ein Bodybuilder-Typ. Und er ist also da in eine Demo gefahren von Verdi, von der Gewerkschaft, und es hat jede Menge Verletzte gegeben. Jetzt interessiert mich ein Aspekt, von dem manche sagen, ja, das ist ja vielleicht nicht so wichtig, denn unser Kollege Roland Tichy hat ja als erster gesagt, ja, das Kind, das da schwer verletzt war, das ist gestorben. Das war jetzt der Stand von Donnerstagnacht, Freitag früh, wenn ich es richtig erinnere. Und dann hieß es, nein, es ist nicht gestorben, und Tichy musste die Meldung zurückziehen. Und manche haben sich natürlich schon die Hände gerieben, haben gesagt, naja, Tichy hat da wieder richtig daneben gehauen und so weiter. Ich würde das gerne mal unter uns kurz thematisieren, weil wir haben ja eins gelernt. man kann sich nicht auf Polizeimeldungen verlassen. Das kann genauso ein Cover-up sein, wie es damals passiert ist bei dem armen Polizisten in Mannheim. Ihr erinnert euch, der schon tot war, faktisch tot war, aber am Leben gehalten wurde künstlich, weil er als Organspender dann eben noch in Frage kam und diese ganzen Schrecklichkeiten, die mit Organspende zusammenhängen, dann an ihm ausgeführt wurden. Und dann hat man an einem Sonntag gesagt, ja, jetzt ist er also leider doch gestorben. Ich habe die Vermutung, wir haben jetzt Samstagnachmittag, während wir hier miteinander reden, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass an diesem Wochenende, an diesem Sonntag, wo alle mit der Sicherheitskonferenz beschäftigt sind, dann die Meldung von dem Kind kommt, ja, es ist nun leider doch gestorben. Und da schließen sich jetzt zwei oder ja noch mehr Überlegungen dran an. Die eine ist ja, ist das überhaupt wichtig mit dem Kind? Wer sagt, ja, aber das Kind lebt doch noch, wie kommt ihr dazu, solche Falschmeldungen zu verbreiten? Da steckt ja dahinter, es ist ja gar nicht so schlimm, ist ja niemand gestorben. Aber die Sache selbst ändert sich ja dadurch nicht. Also es ist ja einer in die Menge gefahren, hat ja so viele Verletzte gegeben. Es ist nicht weniger schrecklich, ob jetzt dieses Kind sofort gestorben ist oder nicht. Oder sehe ich das falsch?
Die Tötungsabsicht besteht ja, das ist ja offensichtlich.
Wobei ich sagen muss, selbst wenn niemand stirbt, Verletzungen, wenn ein Wagen in eine Menschenmasse fährt, das sind zum Teil dramatische Verletzungen, wo Menschen im Rollstuhl landen, sie haben zertrümmerte Knochen, verletzte Innereien, da müssen irgendwelche Organe rausgenommen werden. Es ist immer eine Katastrophe, wer in einen solchen Unfall verwickelt ist. Und wenn jetzt hinausgezögert wird, ob das Kind stirbt oder nicht stirbt, man macht ja offenkundig auch immer einen Unterschied, ob ein Erwachsener stirbt oder ein Kind stirbt. Ja, für mich ist das unerheblich. Ein Mensch, der getötet wird, egal in welchem Alter, das ist immer eine Katastrophe. Aber wie gesagt, die vielen schweren Verletzungen, die bei solchen Art von Attentaten dann zu verzeichnen sind, ist insgesamt eine Katastrophe. Und die Sicherheit der Bürger, dieses Unsicherheitsgefühl inzwischen, dass man sich überlegt, kann ich dann eigentlich noch diesen Weg gehen, kann ich jenen Weg gehen, kann ich zu einer Veranstaltung mit mehreren Menschen mich auf den Weg machen oder jetzt im Wahlkampf kann ich zu einem Informationsstand gehen, was kann da alles passieren? Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist doch beschädigt und es war nicht ohne Grund, dass der Vizepräsident natürlich die Massenmigration mit den Folgen angesprochen hat. Er hatte natürlich noch etwas anderes im Sinne, nämlich eine kulturelle Veränderung eines ganzen Landes. Das war das, was ihn dabei wohl auch bewegt hat. Aber ich glaube, man darf sich bei solchen Vorfällen nicht an einem einzelnen Toten jetzt abarbeiten, sondern das Ganze ist eine Katastrophe insgesamt in der Häufung und in der Wiederkehr solcher Attentate.
Das hat ja J.D. Vance auch erwähnt, als er in seiner Rede sinngemäß gesagt hat, Massenmigration ist das größte Problem hier, wie auch in den USA. Also er hat das deutlich gemacht und hat dann auch auf die Brandmauer hingewiesen und gesagt, es gibt keinen Platz für Brandmauern. Und lieber Zanetti, er hat ja ganz am Schluss auch doch durchaus gesagt, die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. Entweder man hält sich an diesen Grundsatz oder nicht, es gibt keinen Platz für Brandmauern. Und ob dieses Kind jetzt verstorben ist oder nicht, oder da bin ich mit Ihnen auch d'accord, Frau Steinbach, egal, wenn Menschen verletzt oder getötet werden, dann sinkt das Sicherheitsgefühl. Aber all diese Dinge dürfen jetzt diese Woche vor der Wahl am nächsten Wochenende auf keinen Fall öffentlich diskutiert werden. Und das ist eben auch der Grund, warum J.D. Vance da richtig reingehauen hat, weil er es nämlich getan hat.
Wenn Sie jetzt gerade die öffentliche Diskussion ansprechen, dann müssen wir doch jetzt wirklich auch in die Tiefe gehen. Und zwar nicht nur vor den Wahlen. Das Problem ist, dass weder die Politik noch die Justiz noch die Journaille überhaupt ihren Auftrag noch ernst nehmen. Und angefangen hat das damals mit der berühmten Kölner Silvesternacht. Die Polizei hat vom ersten Moment an den Mantel des Schweigens darüber gelegt. Es durfte nicht gesprochen werden und ohne die sozialen Medien wäre auch nie darüber gesprochen worden. Und das wurde dann immer mehr, die Nationalität der Täter wurde nicht mehr genannt oder wird weitgehend auch heute verschwiegen. Nur dank den sozialen Medien, nur dank X und jetzt natürlich Kontrafunk und so weiter, werden solche Themen überhaupt diskutiert, auch kontrovers. Und das ist wichtig, aber das Problem ist doch, also die Leute, die solche Meinungen unterdrücken, das sind ja nicht einfach Dummköpfe. die haben ein bestimmtes Ziel. Und auch der Herr Merz, wenn er seiner Brandmauer festhält, ist kein Dummkopf. Er will offenbar, dass es so weitergeht. Er will diese Zuwanderung, er will diese Zustände, egal was er sagt. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Und wenn die einfach so weiterwursteln und einfach ein paar Tage vor den Wahlen da vielleicht ein paar abschieben und so, das ist alles irrelevant. Wir müssen da in die Tiefe gehen, woran liegt es, dass die Information nicht zu den Bürgern durchdringt, dass sie sich auf andere Weise diese Information holen müssen. Und es hat natürlich auch einen Grund, dass wir dann diese Digital Service Acts und all diese Versuche der Politik und der Medien haben, gegen diese kleinen unabhängigen Podcaster und was es alles gibt, so vorzugehen.
Die aber eine riesige Macht entwickeln, inzwischen in der Summe.
Und das ist sehr erfreulich.
Weil du sagst, Claudio, dass es zu vielen Leuten nicht durchdringt. Ja, durch die ARD und ZDF-Medien dringt es in der Tat nicht durch, aber es dringt auf der Straße durch. Man bekommt es mit. Ich will noch schnell eins, weil mir dieser Aspekt des Journalismus da sehr am Herzen liegt, eins klarstellen. Und ich will auch, wie gesagt, den Kollegen Roland Tichy da ein bisschen in Schutz nehmen, weil selbst wenn es eine Falschmeldung war in diesem Augenblick, wir wissen, und Claudio Zanetti hat es gerade sehr richtig gesagt, wie es mittlerweile um Nachrichtenbeschaffung und um die Offizialität steht. Es wird hart gecancelt, es wird von oben bei der Polizei angeordnet, was unter dem Deckel zu halten ist. Das kommt aus den Innenministerien, das ist rein politisch. Und deswegen muss natürlich der Journalismus auch damit umgehen, das strikte Zwei-Quellen-Prinzip, und wir fragen mal bei den Behörden nach, wir rufen die zuständigen Ämter an und so weiter, das reicht eben nicht. Und da beginnt natürlich eine Risikozone. Da muss man dann manchmal sagen, okay, wir haben noch nicht die letzte Bestätigung, aber jetzt gehen wir mit der Nachricht raus. Das ist riskant, das verstehe ich vollkommen. Und man kann eben auch mal reinfallen, obwohl wir uns alle bemühen, korrekt zu arbeiten und die Wahrheit zu recherchieren. Das versteht sich ja von selbst. Aber ich will mal an der Stelle auch eins sagen, wenn Sie, liebe Hörer, etwas wissen in diesem Zusammenhang, möglicherweise in welchem Krankenhaus jetzt gerade was passiert, dann wenden Sie sich doch bitte direkt an den Kontrafunk. info@kontrafunk.radio ist unsere Adresse. Natürlich in größter Verschwiegenheit, gern auch anonym, aber natürlich, wir versuchen, das zu recherchieren. Ich bekam nämlich zugetragen, dass in dem Krankenhaus in München die Leute Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen mussten. Das ist mir von mehreren Stellen versichert worden, dass es so sei. Ich habe natürlich auch wieder keine Kopie davon, aber ich gehe jetzt hiermit an die Öffentlichkeit und sage das, dass wir das so erfahren haben.
Ich möchte das untermauern, was Sie gerade berichten. Der Grund, warum Andreas Popp und ich nach Kanada ausgewandert sind, liegt ungefähr 10 Jahre zurück. Da ist Folgendes passiert. Wir waren unterwegs, wir hatten eine Vortragsreihe in Deutschland und Österreich. Und da war das gerade losgegangen mit dem September 2015. Frau Merkel hatte Türen und Tore geöffnet. Und kurze Zeit später gingen die dramatischen Ereignisse schon los. Und wir sind innerhalb von einer Woche 3-mal angesprochen worden. Und zwar einmal von einer Frau, die wir kannten, die berichtete, dass eine ihrer Bekannten von einer Gang zu Tode vergewaltigt wurde. Also diese Frau hat für uns einen hohen Glaubwürdigkeitsgrad und alle Familienangehörigen mussten eine Schweigepflicht unterschreiben im Interesse der nationalen Sicherheit. Das war die Formulierung. Wenig später haben wir einen ähnlichen Fall gehört von einem unserer besten Freunde aus Baden-Württemberg, wo etwas Ähnliches mit einem jungen Mädchen passiert ist, die schwer verletzt und schwer traumatisiert war. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, er war außer sich und hat gesagt, niemand darf darüber reden. Alle mussten diese Verschwiegenheitserklärung im Interesse der nationalen Sicherheit unterschreiben. Und dann gab es noch einen dritten Fall, da ging es um zwei Polizisten, die in einem Aufnahmelager Dienst hatten und einer dieser Polizisten hatte einigen der gerade Eingereisten gesagt oder gebeten, den Schmutz, den sie auf die Erde geworfen hatten, gefälligst wegzuräumen und die Antwort war eine Messerattacke und der hat das ganz knapp nur überlebt und wir hatten die Geschichte erfahren von den Eltern des Kollegen, die uns in einem Café angesprochen haben, in Tränen ausgebrochen waren und das berichtet haben. Und alle mussten diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Immer wieder, alle haben unabhängig voneinander gesagt, im Interesse der nationalen Sicherheit. Und da haben wir gesagt, wir gehen, hier bleiben wir nicht, weil das kommt nicht ans Licht.
Vielleicht kommt es jetzt alles langsam ans Licht. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sich die Machtverhältnisse zunächst mal in der führenden Nation des Westens verschoben haben. Es mag auch an der beharrlichen Bohrarbeit liegen, die neuen Medien mittlerweile vollführen können. Aber das hätte man sich ja vor 10 Jahren nicht im Albtraum vorstellen können, dass so etwas funktioniert. Dass Verschwiegenheitserklärungen von amtlichen Stellen vorgelegt werden, Druckmittel angewendet werden, weil sonst würde man ja, wie Sie es gerade geschildert haben, wem das Herz voll ist, der wird sich ja auf sowas nicht einlassen. Es sei denn, er wird richtig, richtig unter Druck gesetzt und ihm wird richtig Angst gemacht. Also deswegen nochmal, wir sind jetzt da an einem neuen Punkt und auch unsere Sendung wird viel gehört. Viele werden vielleicht zum ersten Mal von diesen Verschwiegenheitserklärungen hören. Und jetzt möchte ich mal eine Frage stellen, weil wir merken ja alle, dass ein anderer Wind weht, dass sich das Klima ändert und Vance und alles, was wir bisher besprochen haben, trägt dazu bei. Es gibt 2 Theorien, die ich entwickelt habe hinsichtlich der Wahl vom nächsten Wochenende. Die eine Theorie ist die Achim-Winter-Theorie. Wer unser Programm kennt und vor allem Achim Winters Fernsehbeiträge auf YouTube, der weiß, dass in den Fußgängerzonen die Leute, die er da so anspricht, irgendwie nichts gemerkt haben. Also die sind überwiegend hart drauf und sagen, ja, Merz ist prima und Habeck mag ich und nur weiter so. Deswegen sagt Achim Winter immer, macht euch nichts vor, es ist alles umsonst und nächste Woche werden wir sehen, dass es genauso weitergeht. Die andere Theorie, die ich inzwischen habe, ist gleich plausibel und deswegen interessiert mich jetzt eure und ihre Meinung. In der Intimität der Wahlkabine könnten viele Menschen dann doch, obwohl sie von allen Seiten Angst gemacht bekommen und man möchte sich nicht mit der Familie streiten, weil man das Kreuz an der falschen Stelle macht oder man weiß auch, dass man, wenn es bekannt würde, vielleicht den Arbeitsplatz verliert. Also wir wissen ja, welche Maßnahmen gegen die AfD ständig aufgefahren werden. Aber noch gibt es ein Wahlgeheimnis und möglicherweise werden viele Leute, die das auch in den Umfragen, auf die gebe ich gar nichts, ganz anders deklariert haben oder die nehmen nicht teil, die geben keine Auskunft und so weiter, dann in dem heiligen Augenblick der Demokratie, denn das ist er in der Wahlkabine, da wo man das Kreuz macht und was unbeobachtet bleibt, dann vielleicht doch so etwas herbeiführen, wie wir es in Amerika erlebt haben. Landslide Victory hieß das, ne?
Aber in den Umfragen der recht seriösen Meinungsinstitute wie zum Beispiel INSA ist dieser Aspekt schon mit eingepreist. Ich glaube, da werden 30% mit eingerechnet, die verschweigen, dass sie möglicherweise AfD wählen würden, weil sie einfach Sorge haben, das laut zu äußern. Ich habe auch den Eindruck, dass in der Breite der Bevölkerung die ganze Problematik unseres Staates noch nicht angekommen ist. Viele haben noch gar nicht bemerkt, dass wir bei uns hier in Deutschland nicht in irgendeinem Bananenstaat, dass hier längst die Alarmglocken läuten müssten, was unsere Demokratie anbelangt, dass diese Bundesregierung inzwischen eine Herrschaft des Verdachts und des Unrechts errichtet hat und rigoros gegen missliebige Meinungen vorgeht und nicht nur das, sondern auch gegen eine missliebige Opposition. All das ist ja etwas, was demokratiezerstörend ist, was hier betrieben wird. Und vor dem Hintergrund die Rede, die Wenz gehalten hat, die hätte eigentlich der Bundespräsident längst halten müssen. Aber der ist ja Teil dieses ganzen Systems. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, können wir insgesamt die Rede, die gehalten wurde, von diesem Mann gar nicht hoch genug einschätzen. Sie war so bitter nötig und vielleicht wird mancher wach. Aber auch da habe ich die Sorge, dass nicht unbedingt die richtigen Schlüsse gezogen werden. Denn hier in Deutschland ist ja eine Animosität gegenüber Trump aufgebaut worden, sodass diejenigen, die Trump regelrecht hassen, dass sie sagen, na gut, das ist jetzt sein Stellvertreter, der wird nicht viel besser sein. Also es ist eine Gemengelage, die ich noch nicht wirklich endgültig bewerten kann. Wahrscheinlich werden die Wahlen uns darüber etwas Aufschluss geben. ob tatsächlich Otto Normalverbraucher, der nicht den ganzen Tag am Fernseher hängt, der wenig in den sozialen Medien ist, sondern abends mal die Nachrichten schaut, und die sind natürlich in Teilen getürkt, das muss man auch sagen. Und vorhin wurde gesagt, dass Friedrich Merz natürlich auch beteiligt ist, selbstverständlich. Der Friedrich Merz will ja die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien regulieren. Das ist praktisch eine Fortsetzung dessen, was die jetzige Bundesregierung macht. Und der hessische CDU-Innenminister will ungefilterte Meinung auch kontrollieren mit einer neuen Einheit des Verfassungsschutzes in Hessen. Das heißt, wer dann auf Friedrich Merz baut und glaubt, CDU, das sind die Guten, die sind für Rechtsstaat, für Demokratie, der irrt gewaltig. Aber das ist für viele Menschen bei uns im Lande wirklich noch nicht präsent.
Ja, aber am Ende wird sich immer die Freiheit durchsetzen.
Das hoffe ich.
Ja, weil die Freiheit eben auch mit dem Wettbewerb einhergeht, und der wird sich durchsetzen. Auch zum Beispiel nach der Französischen Revolution, Napoleon, kam auch da die Restauration und dann die Regeneration. Die Leute, die einmal an der Freiheit geschnuppert haben, die werden sich dann irgendwann schon wieder wehren.
Ja, also Claudio, natürlich Worte wie am Ende wird oder irgendwann wird, die sind leicht gesagt.
Also an der nächsten Wahl noch nicht, das glaube ich auch nicht.
Genau, mich interessiert jetzt die Zeitleiste. Jetzt sind natürlich viele der Phänomene, über die wir hier reden, einem Schweizer genuin fremd. Ich glaube, man kann sich schwer vorstellen, Claudio, bitte sag, ob es so ist, dass zum Beispiel der Chef eines Krankenhauses, ich habe hier gerade ein Beispiel, das heißt Elisabethenstift in Darmstadt, gehört zur evangelischen Kirche, zur Diakonie, dass der Krankenhauschef per Mail an alle Beschäftigten erklärt, AfD sei unvereinbar mit humanistischem Weltbild. Also das wäre ja wie wenn ein Krankenhauschef in der Schweiz irgendwie allen Angestellten sagt, also SVP wählen geht nicht.
Aber das machen ja im Moment ganz viele. Das macht ja aber auch die Arbeiterwohlfahrt und das machen viele andere sogenannte Vereine, die das Wohl des Menschen, die Lebenshilfe beispielsweise, ist dadurch hervorgetreten, dass sie gegen die AfD wirkliche Hetze betreibt. Und vielleicht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was passiert da jetzt am nächsten Sonntag in Deutschland? Ich glaube, wir sind uns einig, dass entweder, wenn die AfD wirklich überflügeln würde, alle Zahlen, die bis jetzt so bekannt sind, dass es dann trotzdem nicht zu einer Regierungsbeteiligung kommen wird. Da wird man alles versuchen zu verhindern. Und wenn man die Wahl wiederholt, denn es gibt ja die vielen Vorwürfe, Wahleinmischungen durch die USA, durch Elon Musk. J.D. Vance Rede ist jetzt auch als Wahleinmischung deklariert worden. Also ich denke, da kommt noch eine ganze Menge Unruhe auf das Land zu.
Ja, man muss natürlich sehen, dass die Bundesregierung und Teile der Bundesregierung sich ja unentwegt in andere Wahlen eingemischt haben. Also die Botschaften in Richtung der Vereinigten Staaten, wählt ja nicht Trump und wir helfen jetzt der Partei von Biden, das ist ja unverkennbar öffentlich gemacht worden, ungeniert und ohne, dass sich jemand was dabei gedacht hat. Nur wenn das hier in Richtung Deutschland passiert, dann wird man auf einmal empfindlich. Und das Schlimme ist ja eigentlich, das geschieht alles so offen und völlig ungeniert vor aller Augen. Und es kann eigentlich jeder sehen, es kann eigentlich jeder auch hören. Und ich bitte, dass jemand später nicht sagt, man habe eigentlich davon gar nichts gewusst. Man kann es wissen, man sollte es wissen.
Es bricht ja jetzt auch auf, diese Sachen. Und das war ein großer Verdienst auch von Vance, dass er Rumänien erwähnt hat oder was dort passiert ist. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wenn wirklich ein paar Unregelmäßigkeiten auf TikTok, was immer das überhaupt ist, eine Unregelmäßigkeit, vielleicht hat einer einfach die besseren Clips und dringt dort durch, kann ja auch noch sein, und dann wird behauptet, ja, die Wahlen seien von außen her manipuliert gewesen. Wenn das wirklich der Maßstab wäre, dann will ja jeder, der eine Wahl kassieren will oder zerstören will, muss einfach irgendwie da etwas behaupten, ein paar YouTube-Clips schalten und dann heißt es, die falsche Seite hätte da interveniert, und das kann ja niemand letztlich wollen. Jetzt aber noch zurück zu dieser Frage, ob wir das in der Schweiz so akzeptieren würden, wenn da irgendwann ein Spitaldirektor so etwas sagen würde. Nein, das würden wir nicht. Wobei wir in der Schweiz also auch immer noch dass dieses feine Sensorium haben, ist es privat oder ist es staatlich? Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche auch ein Bundesgerichtsurteil gehabt, das sagt, eine katholische Mädchenschule müsse nun auch Jungen aufnehmen, weil die natürlich staatlich subventioniert ist. Das ist eigentlich eine staatliche Schule heute. Dort ist das nachvollziehbar. Aber wenn ein privater Verein sagt, ja, wir nehmen nur diese oder jene Menschengruppe, dann ist das völlig okay. Der Staat darf nicht diskriminieren. Es gehört sogar zum Ausdruck der Freiheit, dass der Private diskriminieren darf. Also wenn einer jetzt sagt, ich will jetzt nur blonde Sekretärinnen, dann soll er das tun dürfen.
Aber Wahlbeeinflussung ist strafbar, das steht im Strafgesetzbuch. Also wer seinen Mitarbeitern droht, wenn du das und das wählst, dann wirst du entlassen, dann gibt es eine Strafe bis zu 5 Jahren, die dafür vorgesehen ist im Strafgesetzbuch. Und reihenweise werden seitens von Firmeninhabern und Organisationen seit Wochen immer solche Drohungen ja ausgestoßen gegenüber Mitarbeitern. Manchmal subtil, aber auch manchmal ganz offen drohend, dass man seinen Job verliert. All das ist nicht erlaubt.
Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, ob das zu irgendeinem strafrechtlichen Urteil führt.
Ne? Ja, aber in der Wahlkabine kann ja trotzdem jeder so stimmen, wie er will. Und das ist ja dieser Effekt, auf den auch Burkhardt hofft. Also wenn jemand sagt, wer die AfD unterstützt, also angenommen, da kommt jemand rein und trägt das AfD-T-Shirt, da finde ich schon, dass der Chef einer privaten Einrichtung sagen kann, das geht nicht. Genauso wie ich auch dafür bin, dass jemand sagen kann, ich will keine Frauen mit Kopftüchern. Das muss möglich sein. Wenn es privat ist, beim Staat sieht es dann wieder etwas anders aus.
Das ist aber wieder was völlig anderes,
ja, ja.
Als wenn angedroht wird, wer diese Partei wählt oder der Partei angehört, der verliert seinen Job bei mir. Das ist strafbar.
Es sind ja mittlerweile auch Behörden. Das heißt, es geht ja in Deutschland, wie wir alle wissen, sehr, sehr weit bis hin zu der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit, die ja schon dann gegeben ist, wenn jemand irgendwie für die AfD kandidiert. So, aber Eva Herrmann war dran.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, solange ein Land ein funktionierendes Rechtssystem hat, wird sowas natürlich auch verfolgt, aber das kommt ja überhaupt leider gar nicht mehr vor oder so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, derjenige, der so etwas zur Anzeige bringen würde, weil er sich von seinem Arbeitgeber unter Druck gesetzt fühlt, der ist am Ende noch selber dran. Es ist doch leider im Moment alles auf dem Kopf stehend.
Claudio Zanetti hat ja gerade diesen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen oder politischen Stellungen, Handlungen und so weiter angesprochen. Da gibt es eine Sache, die mich mal interessieren würde, und zwar im Zusammenhang mit dieser Doktorarbeit von Robert Habeck. Der ist ja in der Diskussion deswegen, weil ihm dieser Plagiatsforscher, da der Herr Weber, hat ihm also nachgewiesen, dass seine Doktorarbeit vorne und hinten auch von Plagiaten durchsetzt ist. Brauchen wir jetzt alles gar nicht im Detail erörtern. Es gab nur einen Nebenaspekt, nämlich Robert Habeck hat dann gesagt, aber die Dissertation, die Doktorarbeit seiner Frau, die soll jetzt mal hier nicht erörtert werden, denn der Plagiatsforscher Weber hat das auch getan. Die Frau heißt Andrea Paluch und findet, die Dissertation sei noch viel schlimmer als die von Habeck. Aber Habeck sagt, da geht er gegen vor, weil seine Frau kandidiere nicht für ein Mandat und habe deshalb Anspruch auf Privatsphäre. Ein Argument, was ich zunächst mal für triftig halten würde, natürlich, es muss jetzt nicht Familienhaftung da etabliert werden. Auf der anderen Seite hat der Habeck ja nun selber auch Privatleute verfolgen lassen.
Ne? Naja, vor allem hat seine Frau ja auch mit ihm gemeinsam Bücher veröffentlicht. Und da ist er durchaus schon ein bekannter Politiker gewesen. Und damit wird sie automatisch natürlich auch zu einer Art öffentlicher Person. Also nicht alleine als Ehefrau, da würde ich auch sagen, da muss man aufpassen, aber sie macht mit ihm Geschäfte, die schreiben gemeinsam Bücher und die werden veröffentlicht. Insofern finde ich nicht, dass er das Recht hat, sie da aus der Schusslinie zu nehmen. Und gerade wenn man natürlich diese Causa im Kopf hat über die Schwachkopf-Affäre, wo er selber private Menschen bis zur Haustür hat verfolgen lassen und hat in die Familie sozusagen große Unruhe gebracht. Nee, also.
Aber es geht ja nicht nur um die betroffenen Personen. Es geht auch um die Universitäten, die solche Zeugnisse ausstellen. Da besteht sehr wohl ein öffentliches Interesse daran. Ich meine, wir können doch nicht immer nur sagen, Bildung muss uns etwas wert sein, Bildung ist unser wichtigster Rohstoff und was weiß ich was. Und dabei schleudern wir den Leuten die Diplome nach, ohne dass eine entsprechende Leistung nachgewiesen werden muss. Also hier sind auch die Universitäten in der Pflicht. Also finde ich also schon sehr wichtig, unabhängig, ob es die jetzt die Frau Habeck ist oder wie sie da heißt, das spielt nicht so eine Rolle. Vielleicht eher noch, bei Politikern muss man sowieso dann hinschauen, aber wir sehen ja heute auch dieses ganze akademische Niveau, wie das sinkt. Auch heute diese Berichte. Ich meine, der Habeck hat ja in seinem Ministerium, wie er da den Atomausstieg sich schönreden ließ, da wurde einfach betrogen von Wissenschaftlern oder sogenannten Wissenschaftlern. Und das muss doch mal wieder richtig aufgearbeitet werden. Ich meine, Deutschland war doch die Nummer eins vor 100 Jahren. Da gab es ja gar nichts anderes als Deutsch. Überall, wo es wissenschaftlich zuging, Berlin, die großen Forscher, all das, Quantenphysik, alles kam da aus Deutschland. Und heute kann jeder, indem er da irgendwie ein paar Seiten zusammenheftet, kriegt einen Doktortitel dafür. Also dieses Problem geht dann also schon noch tiefer.
Eva Herrmann. Ja, spätestens seit Christian Drosten ist das, glaube ich, auch klar, dass die Wissenschaft argen Schaden genommen hat. Ich möchte betonen, es gibt immer noch ernstzunehmende, gute Wissenschaftler, aber die, wenn sie nicht gerade auf der Payroll für irgendein großes Unternehmen stehen, können ja nicht mal mehr die Wissenschaft an sich verbreiten. Sie haben ja überhaupt keine Plattform mehr, darüber zu sprechen. Und insofern aus meiner Sicht ganz klar, genauso wie viele andere gesellschaftliche Themen oder eben auch Fachthemen, die Wissenschaft ist generell auf dem absteigenden Ast und entlarvt sich selbst immer mehr. Ob das nun so eine Habeck-Doktorarbeit ist oder aber eben auch die ganzen sogenannten Wissenschaftler während der Corona-Pandemie, was da alles aufgetreten ist.
Ja, das ist natürlich so, dass sehr stark Einfluss genommen wird, auch seitens der Bundesregierung durch die Förderung der einschlägigen Abteilung in den Bereich der Wissenschaften. Und was Herr Zanetti gesagt hat, stimmt ja, die deutsche Wissenschaft war führend in der Welt, aber das fällt leider heutzutage unter den Bereich der Märchen. Es war einmal, leider. Aber die deutsche Forschungsgemeinschaft, finanziert auch vom Bund, die nimmt schon massiv Einfluss, wer, wie oder was gefördert wird. Und wenn da nicht gegendert wird an einer Universität, dann werden gleich die Forschungsmittel dort nicht hingeleitet. Also da wird vom Bundesseite massiv eingewirkt und das bekommt unsere Forschung nicht. Und es kommt nicht von ungefähr, dass hochqualifizierte Wissenschaftler das Land verlassen. Sehr zu unserem Schaden, das muss man leider sagen.
Einfluss durch Förderung, sagt Erika Steinbach. Wer steht auf wessen Payroll? Follow the money. Und wenn wir von Wissenschaft reden, kommen wir jetzt nahtlos zu den Medien. Denn da ist ja nun einiges wieder aufgetaucht, was uns letzte Woche schon hier in der Sonntagsrunde beschäftigt hat. Aber es hört ja nicht auf. Jetzt gab es Enthüllungen über eine Medien-NGO in Amerika, die natürlich auch an diesem berühmten USAID-Tropf hängt. Und die heißt Internews Network. Haben wir wahrscheinlich noch nie von gehört oder jedenfalls sehr wenig. Ich gebe das auch offen zu. Das ist jetzt auch nicht eine Firma, mit der ich mich dauernd beschäftigt habe. Aber es geht hier immerhin um 500 Millionen Dollar. Achtung, anschnallen, 500 Millionen Dollar. Da sind 9000 Journalisten trainiert worden. Für was wird man denn da so trainiert, Eva Herrmann?
Das politisch Korrekte zu schreiben, natürlich.
Ja, das ist ja klar. Und diese Vorgänge sind Jahrzehnte alt. Das hat auch zu meiner Zeit, ich bin nun auch seit 18 Jahren aus der Tagesschau raus.
19.
Danke. Stimmt, 2025. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass wirklich nahezu sämtliche männliche und ein Teil der weiblichen Tagesthemenmoderatoren und auch heute Journalmoderatoren alle erstmal nach Washington gegangen sind, um dort Journalismus richtig zu lernen mit dem entsprechenden transatlantischen Zungenschlag. Also das ist schon sehr interessant, aber es gab so viele Projekte, wo die Meinung der Mehrheit umgedreht wurde oder die ganzen Klimaprojekte, da gibt es Ausschreibungen für Journalisten, dass egal welches Tagesthema man nimmt, man versuchen sollte, dies unter dem CO2-klimasparenden Aspekt zu präsentieren. Und wenn es der Anbau einer neuen Pflanze ist. Also das heißt, es ist eine Abrichtung schon seit langem im Gange, eine Art Gesinnungsterror. Und dieses Netzwerk, das Sie gerade genannt haben, das wiederum wurde ja von USAID finanziert, dieser Riesen-NGO in Amerika, die sozusagen von Behördengeldern, von Regierungsgeldern wiederum finanziert wurden. Und da sind auch deutsche Mainstream-Medien finanziert worden. Ich bin gespannt, also es ist gerade verlautbart worden in den Vereinigten Staaten von der Trump-Seite, dass man jetzt gerade verstärkt im Visier hat und herausfindet, welche Medien finanziert wurden von diesem Netzwerk. Und ich glaube, dass wir uns auf einige Überraschungen gefasst machen.
Ja, ich freue mich fast drauf. Es klingt jetzt sehr hämisch, aber wir warten auf Namen. Ich will das Kind ja auch nicht mit dem Bade ausschütten. Also, dass junge Journalisten da mit diesen Programmen, Eva Herrmann hat es gesagt, ja schon seit ewigen Zeiten nach Amerika mal eingeladen werden, das kann ja im Prinzip eine gute Sache sein. Ein bisschen Weltkenntnis, auch ein bisschen Kenntnis, ja, von... Allein schon beim Überflug kann sich ja auch nicht jeder sonst leisten, über den großen Teich erstmal merken, wie weit die Welt ist und wie klein einzelne Länder sind und einzelne, ja auch Umweltdinge sind. Wenn man sie in einem ozeanischen Maßstab misst, dann kommt man vielleicht eher dahinter, dass das Geschrei, welche Folgen jetzt dieses und jenes hat, übertrieben sein könnte. Aber ganz generell das politische System in Amerika zu verstehen, was für uns ja auch sehr wichtig ist, ist sicher kein Fehler. Nur ist immer die Frage, mit welchen Inhalten wird man denn da konfrontiert? Ne? Also bekommt man dann dort ständig gesagt, wie rassistisch die amerikanische Polizei ist? Das sind ja so die herrschenden Medienerzählungen auch dort lange Zeit gewesen. Und da wird man ja gewissermaßen schon vorgepolt.
Ja, aber es verändert sich ja, was Amerika angeht, auch gerade, denn wir durften ja erfahren, dass Jeff Bezos, der die Washington Post großanteilig gekauft hat, da auch schon vor den US-Wahlen die Marschrichtung geändert hatte. Und dem sind jetzt etliche Medien gefolgt und übrigens auch große Unternehmen. Gestern habe ich gerade gelesen, Disney schmeißt die ganzen Woken-Programme eben aus dem Gesamtkonzept heraus. Die drehen auch wieder um. Also ich denke mal, dass der Einfluss auch mittelfristig auf die deutschsprachigen Medien durch Amerika mitgesteuert werden wird. Vor allem nach der Rede gestern von Vance.
Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, wie schnell sich etwas verändern kann. Ich baue auf einen Effekt, den man immer wieder beobachten kann. In dem Moment, wo eine starke Kraft an der Spitze ist, dann sammeln sich die Mitläufer dahinter, die vorher ganz woanders standen und auf einmal denken, jetzt wechsle ich doch lieber die Seiten, das ist viel erfolgversprechender. Und das kann man jetzt schon beobachten in den Vereinigten Staaten und bei den großen Konzernen, auch bei den Medienkonzernen. Das wird auch in Deutschland nicht anders sein, wenn dann eine gewisse Stärke vorhanden ist, wo man sagt, da docke ich mich an, das ist für mich fruchtbarer.
Ist ja schon fast deprimierend, wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir vielleicht heimlich auf so einen starken Mann angewiesen sind, ja, damit es auch bei uns ein bisschen besser wird.
Ja, die Hilfe muss für Deutschland von außen kommen. Von innen kommt weiter Zerstörung. Also wenn dem nicht Einhalt geboten wird, ist das Land ja gar nicht mehr zu retten.
Na, starker Satz, Eva Herrmann. Wir sind bei den Medien. Ich habe noch eins, das möchte ich gerne kurz erwähnen, weil diese Woche war auch geprägt von einer neuen Erkenntnis, was die Landesmedienanstalten für eine Macht aufbauen. Die sind ja normalerweise geschaffen worden, um das Privatfernsehen so ein bisschen zu kontrollieren, dass die da nicht zu viel Mist machen, weil die Öffentlich-Rechtlichen ja mit ihren tollen und super gut funktionierenden, ich sage das natürlich ironisch, Rundfunkräten schon bedient sind. Nein, Landesmedienanstalt geht also vor gegen die Webseite von Alexander Wallasch, einem Kollegen, der quasi als Solokämpfer eine sehr, sehr gute Arbeit macht und jeden Tag wie ein Besessener da 2, 3, manchmal noch mehr Artikel raushaut und auch eben sehr viele Sachen selbst aufdeckt, recherchiert. Und jetzt kommt die Landesmedienanstalt von Niedersachsen, ist für ihn zuständig und sagt, hier haben wir ein paar Fehler gefunden und die müssten Sie mal korrigieren, sonst müssen wir behördlich gegen Sie vorgehen. Haben Sie es mitbekommen?
Ja, das ist Einschüchterung, ganz klar. Wallasch ist für eine zünftige Sprache bekannt und manches würde ich vielleicht so nicht formulieren wollen, aber er steht aus meiner Sicht eben auch auf der Seite, die versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Und wer sich ein bisschen zu weit rauswagt, den haben sie am Wickel. Das ist ganz knallharte Einschüchterung.
Aber wie steht es denn da überhaupt mit der rechtlichen Grundlage? Ich habe jetzt in diesem Fall nur gelesen, die werfen ihm mangelnde journalistische Sorgfalt vor. Aber wenn ich da zum Beispiel diesen ÖRR-Blog mir anschaue, dann habe ich den Eindruck, beim ÖRR ist das das Tagesgeschäft, diese fehlende Sorgfalt. Aber Journalismus ist doch auch in Deutschland kein geschützter Berufstitel, oder? Oder liege ich da falsch?
Nein, nein. Und Sorgfalt ist natürlich nicht definiert.
Eben, aber dann kann ja jeder, also was soll denn dieser Unsinn?
Ja.
Kann ja jeder schreiben, was er will. Ich meine, wir haben ja auch viele Webseiten, da werden Texte veröffentlicht, die keiner von uns je nur lesen würde. Und wo ist das Problem? Soll er doch das schreiben? Ich mag ihn auch. Aber dann ist es tatsächlich nur eine Einschüchterung. Und dagegen müssen wir uns wehren und dann müssen wir uns halt mit ihm solidarisieren und das anprangern.
Das tun wir hiermit.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Es gibt so viele Dinge, die nicht rechtens sind. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind verpflichtet, qua Staatsverträgen objektiv und ausgewogen zu berichten. Davon kann ja keine Rede sein. Also sie verletzen die Staatsverträge und in vielen anderen Bereichen auch. Man sieht, es ist Unrecht und die Gerichte entweder urteilen sie anders oder aber das Urteil erfolgt und die entsprechenden Partner halten sich nicht daran, wie die Bundesregierung zum Beispiel in Fragen der Förderung unserer Desiderius-Erasmus-Stiftung. Wir haben den Prozess gewonnen, das Geld haben wir bis heute nicht, obwohl das schon 2 Jahre her ist.
Hm.
Also Recht ist wunderbar, aber es muss am Ende auch durchgesetzt werden können.
Genau, aber da haben wir wieder diese Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Dem Staat kann ich schon eine solche Aufgabe geben, er muss ausgewogen berichten und jeder weiß, ob etwas ausgewogen ist oder nicht. Unter dem Strich. Er will vielleicht behaupten, das eine, aber deshalb können wir ja nur mit der Meinungsvielfalt, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn die einen etwas mehr nach links tendieren, ist das nicht so schlimm, wenn es dafür ein Gegengefäß gibt. Und das fehlt ihnen eben.
Wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre, Herr Zanetti.
Ja, aber was fair ist, weiß ja im Grunde jeder. Wir können auf den kategorischen Imperativ zurück. Jeder sollte den anderen so behandeln, wie er selber behandelt werden möchte. Und dann würde das funktionieren.
Ganz klar.
Das wäre ganz einfach, wenn die Menschen überhaupt die Hintergründe oftmals kennen würden. Viele kennen die Hintergründe nicht und können deshalb gar keine echte Bewertung vornehmen. Es geschieht so vieles im Lande, was widerrechtlich ist. Seitens des Staates, seitens halbstaatlicher Organisationen, ohne dass am Ende eine Sanktion erfolgt. Ich meine, dass hier unentwegt die Verfassung durch die Bundesregierung gebrochen wird, es wird nicht sanktioniert. Da können nur wir Wähler jetzt noch eine Maßnahme ergreifen, indem wir unsere Stimme abgeben.
Genau, aber was erst recht nicht geht, ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen privaten Fußfesseln anlegen und sagen, was geht und was nicht. Das muss unterbunden werden. Ja.
Also ich nenne die längst nicht mehr Öffentlich-Rechtliche, sondern Öffentlich-Restliche. Und ich denke auch, dass dies tatsächlich eine vielleicht Prophezeiung sein könnte, vorausschauend. Denn die schaffen sich selbst ab, das ist ganz klar. Die Menschen werden immer unzufriedener mit dieser unausgewogenen, einseitigen Hetzberichterstattung. Das wird jetzt durch USA, wo eine große Veränderung stattfindet, doppelt und dreifach klar. Und dadurch eben auch, dass solche Sendungen wie hier bei Kontrafunk oder eben auch Tichy oder nehmen wir News oder Apollo News oder auch uns hier, wir tragen ja auch unseren kleinen bescheidenen Teil dazu bei, dass aufgeklärt wird. Und wie Sie vorhin selber gesagt haben, irgendwann wird das zu dem stärkeren Teil und dann Gnade den Öffentlich-Restlichen. Also möchte ich nicht in deren Haut stecken.
Danke, liebe Eva Herrmann, für dieses Bonmot. Ich nehme das ins Repertoire öffentlich-restliche Medien, ja, und zahle immer in 10er Tantiemen an Eva Herrmann. Danke auch Erika Steinbach und Claudio Zanetti. Danke, liebe Hörer auch in aller Welt für ihr Interesse und ihre Unterstützung und speziell unsere Hörer in Deutschland, denn die haben jetzt die Chance, die besten Mohrenköpfe der Welt zu bestellen. Aber nur solange Vorrat reicht. Sie sollten sich also beeilen. Und wenn Sie das Mohrenkopf Marketing von Achim Winter sehen wollen, dann schalten Sie den Kontrafunk-Kanal auf YouTube ein, wo wir gerade dabei sind, die Zahl von 150.000 Abonnenten zu überschreiten. Das war die Sonntagsrunde vom 16. Februar 2025. Nächsten Sonntag sind wir hier im Dauereinsatz. Erst eine Sonntagsrunde zur Bundestagswahl und dann eine Sondersendung live ab 17 Uhr mit Prognosen, Resultaten, Analysen, Kommentaren, also das Übliche, was alle machen. Aber, und das gibt's nur im Kontrafunk, auch mit Hörerbeteiligung. Sie können direkt im Studio anrufen und Ihrem Herzen Luft machen. Ich bin sicher, dass viele Menschen an diesem Abend ihre Emotionen teilen wollen. Genau dafür ist das Radio da. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag.